ARD. Extra 3. Bosettis Woche.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das ist ein Applaus, der überhaupt gar nicht so klingt, als hätten wir ihn vorher geübt oder als hätte ich ihn eingefordert. Vielen Dank. Hier kommt die erste Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast nach der Sommerpause. Und es ist zugleich eine ganz besondere Folge, denn ich bin hier beim House of Podcast im großen Sendesaal des RBB. Und es ist die allererste Folge mit Live-Publikum. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich habe mir gedacht, so ein Applaus ist natürlich ganz schön, das ist schon fast Beweis, dass ihr hier wirklich sitzt, aber Applaus kann man natürlich auch immer ganz schön vom Band abspielen. Deswegen habe ich mir was anderes ausgedacht, damit die Leute, die den Podcast jetzt nicht live hier im Saal verfolgen, sondern die ihn so hören, wie andere Menschen Podcasts hören. Wir machen was anderes, wir machen es so, dass ihr auf drei, ich zähle bis drei und auf drei macht ihr das Geräusch, das ihr macht, wenn ihr ein Bild von Donald Trump in den Nachrichten seht. Okay? Es ist aber ganz wichtig, dass alle mitmachen, weil sonst wird es furchtbar unangenehm für den einen höflichen Menschen im Publikum, der denkt, naja, okay, sie hat es gesagt, ich muss es jetzt machen. Okay, auf drei, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Das habt ihr sehr schön gemacht. So möchte ich immer begrüßt werden. Nein, das ist schön, das ist schön. Ihr konntet schon mal sowas rauslassen, so ein bisschen Gebrüll. Das finde ich gut. Wir müssen ja, das ist doch, was wir brauchen, oder? In der politischen Diskussion, so ein bisschen mehr Gebrüll. Ich finde, die ist noch viel zu konstruktiv und viel zu leise. Und deswegen habe ich mir, deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen heute, der sehr gut brüllen kann. Er kann wirklich wahnsinnig gut brüllen. Ich habe das schon live bezeugen können. Er kann auch ganz viele andere Dinge, ganz toll. Aber das Hauptkriterium war für mich, dass er gut brüllen kann. Hier kommt für euch der Kabarettist, Satiriker, Buchautor, der Podcast-Host. Er geht nochmal die Treppe runter, weil ich noch nicht fertig bin. Aber jetzt sage ich seinen Namen und dann kommt er auf diese Bühne für euch, Moritz Neumeier.
Hallo Deutschland! Vielen Dank. Ach so, wegen Brüllen, ne? Soll ich das mit Brüllen? Hallo Deutschland!
Ja.
Nee, das ist nicht die Reaktion, die man. Wenn jemand brüllt, Hallo Deutschland, dann ist das Geräusch von eben besser.
Ich muss kurz dazu erwähnen, für die Leute, die den Podcast jetzt wirklich in der. Nennt man das Ausstrahlung beim Podcast? I don't know. Hören jedenfalls. Ja. Dass bei uns heute noch der 31.8. ist. Heute ist Samstag. Also die Wahlen in Sachsen und Thüringen sind noch nicht vorbei. Das heißt, noch darf man nicht so reagieren.
Wenn ja, Hallo Deutschland. Das ist der letzte Abend vor zu viel Deutschland.
Es ist aber so, so Comedians haben ja den Hang manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vermutlich schon, ne? Dass sie so auf die Bühne gehen und dann den Städtenamen sagen, hallo Berlin, hallo Mannheim, hallo Köln. Ich habe es auch nicht verstanden. Du sagst einfach hallo Deutschland, weil du so international unterwegs bist.
Nein, der Sinn ist, dass ich denke, okay, ich weiß noch nicht, wie morgen die Wahl ausgeht, aber ja, ich will auch übermorgen noch Publikum haben. Deswegen, ich bin für alle da, finde ich toll. Deutschland liebe ich ja. Ich hab das nie verstanden, wenn Leute so vor allem Leute brüllen den Namen der Stadt und die Menschen applaudieren dann. Und das ist der Punkt, wo ich denke, warum? Also ist ja keine Leistung erbracht worden, außer dass die Person sagt, ich weiß, wo ich bin.
Und ich glaube, man sagt damit,
ja, ich wohne hier.
Nee, man sagt damit, glaube ich, vor allem, also von der Bühne sagt man vor allem, ich bin übrigens morgen wieder weg.
Ja.
Ne? Also es ist so ein Hallo, Geld und Tschüss.
Ja.
Ne? Also es ist so ein, man kann damit noch nicht weltgewandt wirken, aber man kann deutschlandgewandt wirken. Man kann so sagen, ich bin ja nur vorübergehend hier in eurem Kaff. Das ist, glaube ich,
deutschlandgewandt, auch so ein Wort. dass ich nicht gut hören kann.
Ja, ich muss irgendwie, also ich weiß nicht, dein Weg ist, glaube ich, auch relativ weit dahin, dass du, je nachdem wie die Wahl ausgeht, dann immer noch Publikum hast. Bei mir ist das ähnlich, ich arbeite jetzt dran. Du bist mein großes Vorbild.
Nee, wenn so viele Menschen in Deutschland so weiter wählen, wie sie wählen, haben wir irgendwann ein recht großes Publikum, weil dann Ticket kaufen für deine Show auch eine Form von Widerstand wird.
Endlich. endlich. Puh, ich bin so ganz, hast du frei im Sommer? Ich will jetzt nicht in Geplänkel fallen, aber hast du frei gerade oder bist du so mitten in der Tour?
Ich bin ganz ehrlich, das ist der erste Auftritt, den ich habe seit 2 Monaten und das ist richtig unangenehm.
Es geht mir ähnlich.
Nein, nicht wegen euch, ihr seid toll.
Aber es liegt an mir.
Nee, gar nicht. Aber weißt du, wenn du so aus einer Sache so richtig raus bist und dann auf einmal merkst, das ist ein bisschen so, als wäre ich seit 20 Jahren nicht geschwommen und jetzt in See gesprungen und hätte gemerkt, oh fuck, ich bin mir gar nicht noch so sicher, ob ich noch weiß, wie man die Bewegung macht.
Es ist so lustig, dass du das sagst, weil das war das, was ich dich fragen wollte. Ich habe das nämlich auch. 2 Monate Pause und ich denke so, Gott, ich kann das gar nicht mehr. Kennt ihr das auch? Also sind Herzchirurgen anwesend, die das Gefühl kennen?
Das wäre krass.
Dann wüsste ich das gerne.
Ja, es ist so, ne? Wer rastet, der rostet, sage ich immer, ne?
Ja, ich habe das tatsächlich, ich habe das auch sehr schnell, manchmal reichen auch 2 Wochen, bei mir waren es jetzt auch so 2 Monate nicht mehr Menschen gesehen. Ich habe wirklich, ich musste erstmal so ein bisschen wieder Kleidung fliegen. Also ich meine nicht, dass ich,
du warst viel nackt alleine im Wald über Wochen hinweg, das ist, was du uns sagen möchtest.
Und es ging mir gut. Nein, aber so Kleidung, die man vor anderen Menschen tragen kann, musste ich erstmal suchen zu Hause. Ne? Und das hat irgendwie, ich habe mich gekämmt auch, das hat eine Weile gedauert, weil ich es lange nicht gemacht hatte und so. Ich musste erstmal wieder so gesellschaftsfähig werden. Das bedeutet vor allem, dass ihr mir wahnsinnig gut tut, weil ich werde wunderlich, wenn ich nicht arbeite. So, wir müssen jetzt, ich habe es eben schon mal erwähnt, bevor wir in den eigentlichen Podcast eingestiegen sind. Wir reden darüber, was politisch, was gesellschaftlich gerade diskutiert wird, was wichtig ist. Und ich habe ja gedacht, hey, Sommerpause, danach machen wir vielleicht mal eine fröhliche Folge.
Nee, das wird super.
Das wird...
Da richtig, richtig Comedy-Gold, was hier nachher rausgezogen wird aus dem Hakenkreuz. Ey.
Ja.
Was denn? Heute darf ich diese Witze noch machen. Das ist bald vorbei.
Genau, also wir haben einfach nur Fröhliches vor heute. Bevor wir aber die fröhlichen Sachen machen, kommt jetzt erstmal das hier.
Cringe der Woche.
Diese etwas zweifelhafte Auszeichnung möchte ich diese Woche an Friedrich Merz vergeben.
Oh, Alter,
und zwar
Alter
unter anderem dafür.
Jetzt ist der Punkt erreicht, wo gehandelt werden muss und nicht weiter ritualhafte Reden gehalten werden müssen. Vor lauter Trauer und Bekundung ist alles richtig. Nur am Ende des Tages zählen gesetzliche Änderungen und die müssen jetzt auf den Weg gebracht werden. Und das hat mit den Landtagswahlen am nächsten Sonntag gar nichts zu tun.
Das hat damit gar nichts zu tun.
Ich liebe eure Reaktion. Liebe ich.
Ja, das ist sehr schön. Das ist auch so ein bisschen das einzig Schöne daran, was, glaube ich, überhaupt passiert ist in den letzten, was ist es jetzt, ungefähr 1,5 Wochen, ne? Man soll, glaube ich, nicht immer sagen, es haben bestimmt alle mitbekommen, aber ich glaube, in diesem Fall haben es tatsächlich alle mitbekommen. In Solingen hat ein Mann, offenbar ein IS-Terrorist, mit einem Messer 3 Menschen ermordet und einige weitere verletzt. Und wie es bei solchen Taten so ist, gab es Menschen, die sofort danach wussten, dass das ein Flüchtling ist. Es war dann auch tatsächlich so in diesem Fall. Und jetzt tobt mit einer, wie ich finde, erschreckenden Selbstverständlichkeit eine tabulose Asyl- und Abschiebedebatte und alle fordern irgendwas. Robert Habeck fordert ein härteres Waffengesetz, Friedrich Merz fordert einiges, er fordert einen Aufnahmestopp aus Syrien und Afghanistan. Davon ist er wieder so ein bisschen abgerückt, aber das ist ja die Taktik, die man dann macht, erstmal was raushauen und dann wieder zurück. Er fordert das Ausrufen einer nationalen Notlage.
Klar.
Und auch wenn noch nicht morgen ist, also wenn noch nicht die Wahl ist, kann man, glaube ich, auch jetzt schon sagen, die AfD feiert.
Also wie man so dermaßen machthungrig sein kann, dass man bereit ist, Weil der ist ja nicht dumm. Also Friedrich Merz weiß ja ganz genau, dass nicht jeder Mensch aus Syrien automatisch Leute mit einem Messer absticht. Auch nicht aus Afghanistan. Der weiß ganz genau, was er da sagt. Und er weiß auch ganz genau, ja, das ist natürlich zutiefst rassistisch. Das ist auch wirklich völlig hanebüchen. Das ist auch einfach nur, das ist einfach alles Quatsch, was ich sage. Aber naja, vielleicht wählt dann der ein oder andere Neonazi jetzt mich stattdessen. Und vielleicht kann ich dann wirklich irgendwann Bundeskanzler sein. Und dafür alles zu opfern, das ist einfach nur traurig. Das ist einfach jemand, der gehört einfach irgendwie. Ja, ist egal, darf ich nichts sagen. Weil es ist
oder,
ja.
Oder
es ist ja so dumm. Also, es ist ja. Also, das ist ja. Ich habe gestern den Vergleich gezogen. Das ist ja so, dass wenn du sagst, pass auf, da sind ein paar Menschen, die sind hierher geflüchtet und die sind schwerst traumatisiert und die machen Gewaltverbrechen. Das passiert. Das passiert auf jeden Fall. Dann kann man jetzt entweder sagen, naja, dann darf hier keiner mehr herkommen. Aber das ist ja absurd zu sagen. Das ist ja so, als gäbe es eine Automarke und da gibt es ein Modell und bei diesem Modell gab es so ein paar Airbags und die versagen. Und dann gab es auf der A1 einen schlimmen Auffahrunfall und Menschen sind gestorben. Und dann würde Friedrich Merz sagen, ja, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir hier keine Autos mehr bauen in Deutschland. Würde man nicht machen. Man würde dann sagen, naja, wir müssen aufpassen, dass wir die Airbags kontrollieren. Das ist das, was Habeck zum Beispiel sagt. Habeck sagt, ja, vielleicht sollten wir gucken, dass nicht alle Waffen haben. Vielleicht wäre das ein Ding. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob es das Problem lösen wird. Ne? Also
das nicht, aber es ist wenigstens was nicht ganz so dumm ist, wie das, was Merz sagt.
Das stimmt. Wobei, dazu drei Sachen. Wahrscheinlich sind es keine drei Sachen, keine Ahnung. Aber also erstens halte ich es auch für möglich, dass Friedrich Merz plötzlich doch kein Bundeskanzler werden möchte, weil warum würde er sonst etwas sagen, das sich mit weder EU-Recht noch mit dem Grundgesetz in irgendeiner Form vereinbaren lassen würde? Das könnte er ja als Bundeskanzler nicht mehr machen. Ne? Und das andere ist, ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was Terrorismus eigentlich ist. Also Terrorismus ist ein Ausdruck von Schwäche. Und zwar zum einen natürlich von moralischer Schwäche, aber eben auch von militärischer Schwäche. Also Terrorismus, der IS kann nicht einfach Deutschland mit seiner Armee überrennen und einnehmen. Das kann er nicht. Dazu ist er nicht in der Lage. Was macht er also? Der macht punktuelle terroristische Anschläge, weil das fordert sehr viel weniger Personal, aber versetzt die Leute in Angst und Schrecken. Und das will Terrorismus. Terrorismus will spalten, Terrorismus will, dass wir Angst haben, Terrorismus will uns in unserer freien Gesellschaft, in unserer offenen Gesellschaft angreifen. Das heißt, dem IS ist ja völlig egal, wie viele Leute da gestorben sind oder wer da gestorben ist. Und der Anschlag ist für die dann ein Erfolg, wenn wir genau das aufgeben, was sie angreifen.
Nämlich, wenn wir Angst haben. Also wenn
ja, und Hoffnung wenn ist, wir uns gegeneinander wenden, genau. Wenn wir unsere Offenheit und unsere Vielfalt aufgeben. Das ist, was sie eigentlich angreifen. Was macht also Friedrich Merz? Er vollendet das, was der Terrorismus will.
Er macht exakt das, worauf der IS abzielt.
Ja. Ja. Und deswegen finde ich es so.
Friedrich Merz ist ein richtig guter Terrorist, das muss ich ihm lassen. Wirklich gut.
Ich finde das schön, dass du das gesagt hast, weil ich hatte kurz Angst, dass wir für diese Folge keinen Shitstorm kriegen würden.
Und ich wollte eigentlich. Dann wäre ich nicht hier.
Ja, ich weiß. Aber ich hatte auch schon, also ich hatte nämlich den Gedanken, das war, glaube ich, der dritte Punkt, den ich sagen wollte. Und das wäre auch ein Weg zu einem Shitstorm, aber deiner war kürzer und besser. Auf jeden
Bin
Fall.
Profi.
Aber
danke.
Diese Sache mit dem Aufnahmestopp von Leuten aus Afghanistan und Syrien, das ist ja wirklich eine absurde Idee. Es ist purer Rassismus. Und was ich mich jetzt frage, sind hier Juristinnen oder Juristen im Saal? Nein. Was macht ihr alle beruflich, dass ihr niemand, doch, wo, da? Ah, okay, möchtest du mir mit einem Mikrofon antworten oder lieber nicht, wenn
könntest
du hast die Frage noch nicht gehört.
Könntest du erstmal nach der Richtung fragen, in der er arbeitet, weil wenn du jetzt hier, ja, ich bin jetzt Scheidungsrecht, da weiß ich jetzt nicht
ja, das
genau.
Ist egal, das wird sich dann, also, ich stelle erstmal die Frage und wenn jemand die Antwort kennt, kann er oder sie mir ja geben. Ist das schon Volksverhetzung? Also ich meine die Frage ganz ernst, weil ich es nicht genau weiß, aber ist das nicht schon Volksverhetzung, wenn man sagt, jemand aus Syrien hat einen Anschlag verübt und deswegen darf niemand mehr aus Syrien kommen, weil die sind ja alle so?
Ich glaube nicht, weil er sagt nicht, die sind alle so.
Weil er das nicht
das
dazu gesagt hat.
Das ist alles impliziert, ist nicht ausgesprochen. Das ist genau wie, wenn ich sagen würde, jemand wie du gehört an die Wand gestellt. Dann kann man sagen, du hast doch gesagt, man soll Sarah Bosetti an die Wand stellen. Nee, da habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, jemand, der so ist wie du. Also ich habe mich nicht gegen dich gerichtet. Das heißt, es ist keine Volksverhetzung, weil er hat nichts gesagt. Also das, was die Kunst ist in Politik, ist, was anzudeuten, alle wissen, was gemeint ist. Aber danach kann man sagen, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, da war ein Mann aus Syrien. Und unabhängig davon und von den Landtagswahlen habe ich gesagt, es wäre wichtig, dass man da einen Stopp macht.
Du willst mir also sagen, dass die Debattenkultur von Friedrich Merz sich unbedingt auf dem Niveau eines durchschnittlichen Internet-Haters bewegt. Cool.
Ich würde sagen, dass das Niveau noch ein Stück weiter drunter ist, weil ein Internet-Hater, der sagt irgendwas, weil er weiß, oh, keiner weiß, wie ich aussehe. Dem ist das scheißegal, ob das juristisch einwandfrei ist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Friedrich Merz genau wusste, was er sagen wird. Dann hat er das juristisch klären lassen. Dann haben die gesagt, nee, kannst du machen, da kann man dir nicht nachweisen. Und dann hat er es gesagt. Das ist noch schlimmer.
Das stimmt, es ist noch schlimmer. Aber kurzer Exkurs zu Internet-Hass, weil mich das jetzt mal interessiert. Ich meine, du bekommst ja auch viele Hass-Kommentare. Ich bekomme fast keine. Aber, genau. Aber die wenigen, die ich bekomme, die sind doch in all ihrer Dummheit schlauer, als man erwarten würde, weil sie ganz gut darin sind, so gerade nicht justiziabel zu sein. Es gibt welche, die es sind, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt auch welche, die eben genau sich auf dieser Ebene... ist es bei dir anders?
Nee, also du kannst dir sicher sein, wenn die einen klaren Namen verwenden, dann bauen sie wenig Scheiße. Es gibt eins, zwei, die sind wirklich so, also da, die merken es gar nicht mehr. Also da gibt es auch wirklich dann Fälle, dass die Polizei mir schreibt und mir dann sagt, ja, wir haben das jetzt gesehen, wir würden jetzt einmal, wir zeigen die auf jeden Fall selber an. Brauchst dich gar nicht mehr darum kümmern. Nee. Weil das also so offensichtlich ist. Aber dann gibt es sehr, sehr viele Menschen, die in die Internetschule von Martin Sellner gegangen sind und die ganz genau wissen, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wo ersetze ich welches Wort durch ein Smiley, damit ich sagen kann, Entschuldigung, da habe ich doch gar nicht gesagt, das war ein Smiley. Und ja, du kannst sehr gut außen rumschiffen um die justiziable Aussage. Ja. Und das ist bei mir auch so, ja. Aber ich habe Personenschutz mittlerweile. Mhm. Und ich glaube, der achtet da gar nicht so drauf, was da dein Subtext ist oder ein wirklicher
Angriff.
Du bist
nicht so der subtile Typ.
Nee, ich glaube, das ist jemand, der sagt, ich weiß, aber ich hau dich jetzt.
Ja?
Ja, toll. Also das ist meine Hoffnung in dem Zweifelsfall dann.
Wie schön, wie schön. Okay, kurz, das war ein kurzer Exkurs. Zurück zu der Selbstverständlichkeit, mit der das eine Asyldebatte wird und auch mit der es eine Abschiebedebatte wird. Also ne, es sind doch jetzt zufällig, gerade jetzt aktuell, ungefähr jetzt sitzen ja so 28 Straftäter in einem Flugzeug auf dem Weg nach Afghanistan, was offenbar schon 2 Monate vorbereitet wurde. Aber ich unterstelle jetzt mal der Welt, dass es kein Zufall ist, dass es genau jetzt passiert. Ich kann den Aktionismus der Politik verstehen, ehrlich gesagt.
Klar.
Weil was willst du machen, wenn die Bevölkerung Angst hat? Also irgendwas musst du ja machen. Ich glaube auch diese Forderung nach einem härteren Waffengesetz.
Das ist Symbolpolitik. Ich war heute am Breitscheidplatz in Berlin, da wo der Anschlag damals war. Und da gibt es bis heute diese Poller, die die LKWs abhalten sollen, dass die da reinfahren, aufgrund dieses Anschlags. Und das ist, also ehrlich gesagt, gegenüber vom Breitscheidplatz gibt es das nicht. Auch an den ganzen Straßen drumherum gibt es das. Gibt es nur am Breitscheidplatz. Und das heißt, natürlich kannst du dir als Politiker sagen, guck mal, was haben wir uns gekümmert? Also hier an dieser Stelle haben wir uns richtig gut gekümmert und kannst damit versuchen, das Gefühl zu verbreiten, guck mal, wie wir uns kümmern. Und das ist da ja genau das Gleiche. Also natürlich diese Asyldebatte und die müssen wir alle abschieben und sowas, das ist seit Jahren das Thema. Und jetzt findet man, weil bald ist Wahl, also ganz unabhängig von der Landtagswahl, aber jetzt gibt's das und jetzt können wir das endlich rausholen und vielleicht nochmal punkten. Das hat nichts damit zu tun, dass es wirklich gelöst wird, sondern es geht nur darum, Ängste zu schüren, wütend zu machen und dafür zu sorgen, dass man vielleicht noch ein paar Stimmen abschröpft.
Was wäre denn auch gewesen, wenn jetzt speziell dieser Täter früher abgeschoben worden wäre? Okay, der hatte diesen Anschlag hier nicht begangen, aber dazu habe ich keine 3 Gedanken, dazu habe ich mal 2 Gedanken. Erstens, bin ich die Einzige, die das auch jetzt nicht so richtig cool gefunden hätte, wenn der in Bulgarien 3 Leute ermordet hätte? Und zwei, ne? Und zweitens, Straftäter abschieben, kann man ja drüber reden, ob das eine abschreckende Wirkung hat, ob das dann sinnvoll ist. Aber ich meine, die sind ja erstmal in Gewahrsam. Die sind ja in diesem speziellen Moment gar keine Gefahr für irgendwen. Und dann ist ja auch als Folge von Solingen beschlossen worden, dass irgendwie man irgendwelche Mittel finden muss, damit Leute schneller abgeschoben werden können. Mhm. Nur es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen der Schutzbedürftigkeit von Menschen und ihrem Hang, terroristische Anschläge zu verüben. Und das ist kompletter Unsinn. Es ist Augenwischerei. Und das wird einfach gemacht, weil sich das so logisch anfühlt, weil das genau in diesem einen Fall so war, dass der Typ halt dann einfach an einem anderen Ort gewesen wäre. Und niemand weist auf diesen Denkfehler hin. Und was ich mir wünschen würde, Entschuldigung, jetzt komme ich hier so in so ein, ne?
Aber ist dein Podcast. Sarah, ich bin hier nur Gast, ey.
Moritz hat vorher gesagt, ich bin der Gast, den ich mir wünschen würde.
Ja.
Und das
immer.
Ist ganz toll. Er sagt zu allem, nee, ist okay, ist dein Podcast. Den ganzen Abend schon, ist ganz toll, super. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Aber irgendwo ist er. Nein, was ich mir wünschen würde, was ich mir wünschen würde, wäre, dass auch aus der Politik, dass Leute mal sagen, hört zu, Leute, wir haben ein wahnsinnig großes Problem, weil wir eine freie Gesellschaft sind. Und es ist immer, also auf allen Wahlplakaten steht ja immer Freiheit und Sicherheit. Das ist toll, das steht, bei allen Parteien steht das so und das ist ganz toll. Aber dass das im Grunde zwei Gegenpole sind, darüber spricht halt niemand. Und dass es darum geht, irgendeinen Mittelweg zwischen den beiden zu finden. Und dass in dem Moment, in dem du nach mehr Sicherheit schreist, du eben auch bereitwillig ein Stück Freiheit aufgibst, darüber redet niemand. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass in so einem Moment sich jemand aus der Politik hinstellt und sagt, wir haben ein Problem, weil wir keine Diktatur sind zum Beispiel. Wir haben ein Problem, weil wir eine Demokratie sind und bleiben wollen. Also was verteidigen wir denn hier? Natürlich verteidigen wir Menschenleben, aber wir verteidigen ja auch unsere liberale Demokratie. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass nicht jemand, der voraussichtlich, sorry, dass ich das jetzt sage, aber wirklich der nächste Bundeskanzler werden wird, dass der so bereit ist, dass was die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, waren die Bewegungen, die Moritz Neumeier gemacht hat, als ich das gesagt habe. Aber dass ein möglicherweise zukünftiger Bundeskanzler sowas nicht so bereitwillig aufgibt. So, jetzt du, entschuldige.
Ich glaube, dass die meisten PolitikerInnen aber auch wissen, wenn ich die Wahrheit sage, ja, dann bin ich raus. Also dann weiß ich, dass keiner mich mehr wählt. Weil die erste Wahrheit ist, dass jemand sagen müsste, naja, natürlich kommen die hierher. Und zwar nicht nur, weil es Krieg gibt, sondern weil diese Menschen ausgebeutet werden. Und zwar von allen, also von allen uns. Jeder hier macht dabei mit, ob wir nun Klamotten kaufen oder Fußbälle. Ihr hört alle da draußen das auf, entweder auf einem Tablet oder einem Laptop oder einem Handy. Wir alle wissen, naja, das sind halt, da gibt's so Kobaltminen, da gibt's gar keine Menschenrechte, aber naja, wir wollen auch noch ein neues Tablet. Wir alle fressen Schokolade von Snickers oder Lind oder Milka und wir wissen auch alle, naja, das wird wahrscheinlich von Kindern abgebaut. Wir machen all diese Länder seit Generationen und Hunderten von Jahren kaputt. Dann kommen Menschen hierher, weil sie nicht in Elend leben wollen und dann sagen wir, naja, ja, aber jetzt müssen wir die auch schnellstmöglich wieder abschieben. Und wer abgeschoben wird, und das ist das, was jetzt gerade gesagt wird, ist, das sind Straftäter. Wir müssen die Straftäter abschieben. Und das ist Bullshit. Die meisten Menschen, die jetzt abgeschoben werden sollen, sind keine StraftäterInnen, sondern einfach Menschen, wo man gesagt hat, ja, du sagst zwar, du wirst verfolgt und sonst im Ernst, wenn man dir zuhört, bin ich mir ziemlich sicher, du wirst verfolgt, aber naja, wir müssen jetzt nicht alle hier aufnehmen und dann versucht man, diese Menschen abzuschieben. Also es geht nur darum, dass wenn die Politik wirklich ernsthaft sagen würde, wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssten wir nicht nur sichere Fluchtrouten aufbauen, weil die Menschen kommen hier traumatisiert an. Einmal, weil sie in einem Land gelebt haben, das wir kaputt gemacht haben in vielen Fällen. Und zweitens, weil sie sich auf den Weg gemacht haben, der furchtbar war, weil wir denen so viele Steine und Stöcke in den Weg geschmissen haben, wie es geht. Also müsste man entweder dafür sorgen, dass die von Anfang an sicher hier ankommen oder die Scheiß durch die Scheiße durchgewartet sind, jetzt eine Menge Traumatherapie bekommen, aber wer will das bezahlen? Das heißt, wenn du ernsthaft sagst, wie man das Problem löst, kannst du dir sicher sein, kein Mensch wählt dich mehr. Also sagst du Deutschland den Deutschen in verschiedenen Formeln, ohne genau das zu sagen. Du redest von Remigration oder wir müssen Fluchtrouten stoppen oder Schlepper aufhalten.
Und das wirklich Unbequeme an allem, was du gerade gesagt hast, ist die Konsequenz daraus, dass wir uns jetzt wahnsinnig toll und fröhlich über Friedrich Merz aufregen können. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, das muss ich ja zugeben. Ich reg mich sehr gerne über Friedrich Merz auf. Aber dass die Konsequenz des Ganzen ja ist, dass wir am Ende in Selbstkritik landen müssen. Also alles, was wir in der Politik sehen, ist das, was wir belohnen. Und so ist es. Ne? Also wir belohnen den Populismus und wir belohnen die Lügen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich ganz schnell nach Hause gehen und uns bessern. Oder weinen, was ja mein erklärtes Ziel für diesen Podcast immer ist. Aber so ist es. Ne? Also man kann immer auf die da oben schimpfen.
Aber das Problem sind nicht Merz und Höcke, sondern dass so viele Menschen die wählen, dass die immer und immer weitermachen werden.
Ja, also die beiden sind schon auch ein Problem, ne? Muss man jetzt sagen.
Natürlich sind die ein Problem, weil sie eloquent sind. Aber wenn man sagt, naja, ohne die beiden, ja, gäbe es immer noch 30% der Menschen, die Faschismus wählen würden in diesem Land. Ja.
Also, ist übrigens schön, dass du die sofort hintereinander nennst, Merz und Höcke, weil nur für den Fall, dass die Leute, die uns den Shitstorm machen wollen, erst zu spät jetzt den Podcast angemacht haben. Ich glaube, Herr Bosetti, wir reden, habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ich Friedrich Merz reden höre, dann träume ich nachts von Björn Höcke oder irgendwie sowas. Einer der Gründe dafür, dass ich ungefähr, so 3 Hasskommentare im Jahr bekomme, da haben sie ein großes, großes Ding wieder draus gemacht. Ich habe was Böses über Friedrich Merz gesagt. Naja.
Finde ich fast schlimmer.
Was ich gesagt habe?
Nee, Friedrich Merz finde ich fast schlimmer als Björn Höcke.
Weil es wahrscheinlicher ist, dass er mächtiger wird?
Erstens das und zweitens, weil Björn Höcke, der Typ ist irre. Der Typ ist ein irrer Nazi. Das kann ich so sagen, weil er verurteilt ist. Und wir alle wissen das. Ja, der steht auf die SS, der steht auf den Nationalsozialismus. Das ist voll sein Ding. Und er geht ziemlich offen damit um. Also der sagt dann, ja, meine Feinde gehören ausgeschwitzt oder was immer der alles gesagt hat. Und er stellt sich dahin und sagt, guck mal, ich bin Nazi. Und dann sagen die Leute, way! Aber wenigstens gibt er das offen zu. Merz tut so, als wäre er lupenreiner Demokrat und ein Typ aus der Mitte. Und ist am Ende einfach nur machtgeil. Und genauso machtgeil wie Höcke, aber versteckt sie noch hinter, wir müssen was gegen den tun, gegen den bösen Mann. Ne? Wählt doch mich. Das ist scheißegal, wen von den beiden wählst. Das sind beides Leute, die einfach gefährlich sind für unsere Gesellschaft.
Ich glaube, wir sollten mal...
Ich habe Personenschutz, das merkt man. Ne? Also
es ist unglaublich, wie sehr man das merkt.
Alles egal mittlerweile.
Ich glaube, was wir unbedingt mal tun sollten, ist... eine Prognose für die Landtagswahlen abgeben.
Ja, liebe ich.
Also wir sind ja jetzt, ich sage es nochmal für all die Hater, die jetzt erst eingeschaltet haben, 31.8. ist es bei uns noch, der Samstag vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Wer von euch hier im Publikum glaubt, dass die AfD in einem der beiden Bundesländer zumindest unter 30% bekommt? 3 Leute melden sich
doch,
ungefähr.
Doch.
Du auch? Ja, glaubst du? Darf ich kurz meine Prognose mitteilen?
Bitte?
Ich habe sie mir aufgeschrieben, weil es Kommazahlen sind. Ich habe das nämlich mal ausgerechnet. Also, es ist so, 2019 haben die 27,5% bekommen in Sachsen. Und das waren 17,8% mehr als bei der Wahl davor. Deswegen tippe ich jetzt auf 45,3% für die AfD. In Thüringen wären 36,2%.
Das wäre so krass.
Was würde dann passieren?
45%. Naja, das wär doll. Also dann würde, also schon so passieren furchtbare Sachen. Also selbst wenn die keine Koalition hinbekommen, was die Hoffnung ja von allen Leuten ist, ist es furchtbar, wenn die so viele Prozente bekommen. Bei 45%? Holy shit. Wahrscheinlich würde die FDP sogar mitmachen, einfach um dabei zu sein. Also da würde es wahrscheinlich, ja, müssen wir gucken, dass wir da versuchen, die AfD in die Mitte zu nehmen, einfach.
Wen genau machst du gerade nach aus der FDP? Oder ist es so ein FDP-Mischung?
Das ist für mich die FDP. Das ist so ein bisschen ein Shampoo ist zu viel und der Schlips ist zu locker. Das ist für mich die FDP. Nee, ich weiß nicht. Also bei 45% glaube ich nicht. Also meine Hoffnung ist, weil ich ein positiver Mensch bin, mich überhaupt nicht. Aber meine Hoffnung ist, dass wenigstens in einem Bundesland sie unter 30% bleiben. Und ich bin ganz ehrlich, das ist eine komische Hoffnung, weil es macht null Unterschied, ob es 29 oder 31 sind.
Ja.
Aber es ist so ein Gefühl von, ha, 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 ihr habt nicht 30%. Das ist der einzige Unterschied.
Ja. Es ist merkwürdig, ne, dass das etwas ausmacht. Vielleicht können wir uns daran klammern, dass 30%, man hat ja das Gefühl, das ist ein Drittel, aber es ist kein Drittel.
Das ist kein Drittel und das ist nur ein bisschen mehr, als die NSDAP im ersten Anlauf bekommen hat.
Ist es nicht traurig, woran wir uns schon klammern?
Er ist nicht so schlau wie Hitler. Das ist wirklich, ja, klasse. Also das Ding ist, also der Vorteil ist, noch sagen die meisten Parteien oder sagen, alle Parteien wenigstens, nee, wir machen keine Koalition mit denen.
Ja.
Und ich würde sagen, viele Menschen glauben da auch dran. Wer glaubt da dran, dass die CDU nicht einknickt und sagt, ach komm, scheiß drauf, warum nicht, wir machen eine Koalition?
Meinst du bei den jetzigen Wahlen?
Bei jetzt.
Ja, jetzt, okay. Wer glaubt, dass das denn nicht einknickt? Okay, wir müssen eine Gegenprobe machen.
Okay, Gegenprobe. Wer glaubt, dass die CDU einknickt und mit der AfD, das sind eine Menge Hände. Ja, ich bin bei euch.
Habt ihr irgendwie einen Bezug zu diesem, also im Sinne von, wohnt da jemand, den ihr kennt? Habt ihr, ja? Okay. Das ist super traurig. Ich bin schon kurz vor den Tränen. Eigentlich war der Plan, dass ihr weint, nicht, dass ich weine. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir reden jetzt über eine andere Wahl, weil das ist viel schöner, weil die weiter weg ist.
Gewinnerin der Woche.
Ich habe mir gedacht, die Gewinnerin der Woche ist Kamala Harris.
Auf jeden Fall. Ja.
Stimmst du dazu?
Das ist also dieser Plot-Twist. Ja. Also das, aber es ist so ein bisschen fies, ne? Weil ich finde, wir haben jetzt wirklich jahrelang damit zugebracht, während dieser ganzen Trump-Zeit, als er Präsident war, dass ich, wann immer ich was gesehen habe, danach dachte, boah, ich bin so froh, dass ich nicht in den USA lebe, dass ich nicht damit lebe. Und dann ist das passiert mit Kamala Harris, habe ich sofort gedacht, oh, es ist so schade, dass wir hier nicht aus dem Nichts, die SPD, so eine Frau kommt und sagt, ja, ich würde es machen. Und ganz Deutschland denkt, ja, sie soll es machen. Ich bin wirklich ein bisschen neidisch, ja.
Ja, wobei man muss sagen, also ich finde, die Bewertungen von Kamala Harris, die gehen ja doch ein bisschen auseinander. Ich habe zwei Bewertungen mitgebracht von Leuten, die ihr vielleicht beide an der Stimme erkennen werdet und die eine sehr unterschiedliche Sicht auf Kamala Harris haben.
I will be a president who unites us around our highest aspirations. A president who leads and listens.
Kamala Harris will deliver crime, chaos, destruction, and death. She is the most radical left person. She is so far left that nobody can even imagine.
Da weiß man gar nicht, was man glauben soll, oder? Es ist schwierig zu sagen. Aber ja, der Plot-Twist.
Ja, und das, also der Plot-Twist, dass sie jetzt auf einmal dabei ist, das ist schon super. Aber diese 1,5 Wochen, als klar war, diese RepublikanerInnen, die da oben stehen und versuchen dann, gegen sie zu sagen, finden nichts. Also wirklich, es ist, alle Angriffe waren auf so einen Kandidaten abgesetzt. Da wurde recherchiert, da wurde geschrieben, da wurden Spots gedreht. Auf einmal gibt es eine neue Kandidatin und alle sagen, die stand neben dem Typen mal, wo wir hier einen Spot haben, alle mal, dass die bei ihm dabei war. Die haben nichts gegen sie in der Hand.
Ja. Wobei, um die gute Laune, die hier völlig verstörenderweise plötzlich herrscht, mal wieder zu brechen. Es ist ja nicht unbedingt der letzte Plot-Twist. Also ich will gar nicht sagen, dass sie jetzt die Gewinnerin der Wahl sein wird. Wobei ich auch finde, man muss ja manchmal so ein bisschen so einen Schritt zurücknehmen und sagen, worüber reden wir eigentlich? Also wie traurig ist die Welt, dass das wirklich zur Debatte steht? Also dass das ein enges Rennen wird zwischen diesen beiden Menschen, die da, ne?
So, ja, aber immerhin wird es wieder ein enges Rennen. Immerhin wird es wieder ein enges Rennen.
Ja, genau. Also das ist auch, was für eine Messlatte für gute Laune man plötzlich hat. So, hey, plötzlich ist es wieder ein enges Rennen. Ich habe, als bevor Joe Biden sich durchgerungen hat, sich nicht weiter durchzuringen, da habe ich auf TikTok, wo ich leider bin, immer so, also der Algorithmus, ne, ihr wisst, wie es ist, man klickt immer auf was drauf und dann kriegt man das immer angezeigt. Und die haben mir diese Joe Biden ist verwirrt Videos die ganze Zeit gezeigt. Und zwar nicht mal jetzt, also es waren auch so von irgendwie seriösen Nachrichtensendern, ne, die das eben auch mal gezeigt haben. Aber trotzdem ist mir ja klar, wie sowas funktioniert und wie Social Media funktioniert und dass ich jetzt eben einfach wirklich ganz, ganz viel diese Videos angezeigt bekomme. Mhm. Im Moment ist das übrigens, Gott, wie heißt die nochmal? Ich habe einmal ist ein völlig anderes Thema, aber ich habe einmal ein Video mir angeguckt, wo jemand diese eine Schauspielerin, die jetzt alle hassen, so abgehatet hat. Und jetzt kriege ich immer auf TikTok diese Videos. Wie heißt die denn? Blake Lively, genau. Die, und jetzt kriege ich diese Videos immer und denke so, mein Gott, die ganze Welt hasst die, bloß weil die irgendwie ein bisschen arrogant wirkt oder so. Also das passiert. Und mit,
Gott, Alter, ich bin ja so raus.
Nein,
also,
das ist aber, es ist auch wirklich sonst nichts. Ich beschäftige mich damit gar nicht. Ich schwöre, ich beschäftige, aber ich habe einmal auf ein Video geklickt und jetzt zeigen die mir das immer und ich denke, was mache ich denn jetzt? Soll ich, am besten schreibe ich Kommentare, dass sie mir das nicht mehr anzeigen sollen. Ne? So funktioniert doch der Algorithmus. Das denke ich immer, um nochmal zu einem anderen Thema Thema zu kommen, wenn Leute unter meinen Videos schreiben, wieso wird mir das immer angezeigt? Aber egal. Jedenfalls, um zu Joe Biden zurückzukehren. Ich habe immer diese Videos angezeigt bekommen und obwohl mir schon klar ist, dass man, wenn man so zugemüllt wird, damit halt auch einfach ein wirklich sehr verzerrtes Bild bekommt, trotzdem habe ich das Gefühl bekommen, und ich bin wirklich nicht irgendwie gewillt, zu hoffen, dass Donald Trump Präsident wird, aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, oh shit, der kann nicht der nächste Präsident werden, das ist ja nicht gut so. Und das war eine wirklich schlimme Situation. Also das wäre, er hätte keine Chance gehabt. Er hätte gar keine Chance gehabt.
Ja, was man aber nicht weiß, ist, ob das von Anfang an sein Plan war. Dass er gemerkt hat, Digi, ich mach das doch nicht nochmal, seid ihr völlig bescheuert. Ich bin Mitte 80, leck mich am Arsch. Aber weißt du was, bevor ich jetzt Kamera rausschicke und die sie fertig machen, nee, ich stelle mich da hin, ich kriege die ganze Scheiße ab und im letzten möglichen Moment sage ich, haha, sie macht's edgy. Das wäre der Hammer.
Ich bin mir sicher, zu 100%, dass es genau so war.
Ja.
Genau so war das.
Lass mich doch ganz kurz in meiner Traumwelt leben. Dass das so war und morgen alle sich überlegen, ja, war nur Spaß, wir wählen doch die Grünen.
Und stell dir vor, das wäre wirklich lustig. Also stell dir mal vor, wie er sich dann durch dieses TV-Duell gequält haben muss mit, okay, ich könnte jetzt was sehr Kluges und Klares sagen, aber ich muss was ein bisschen Verwirrtes sagen, damit die Leute das schlimm finden.
Ich glaube, das
dann
war nicht,
alle Achtung.
Ich glaube, das war nicht mal eine Qual. Ich glaube, das war innerlich, hat er nur gedacht, du hast ja keine Ahnung. Gib mir 14 Tage und du hast ja keine Ahnung, ey.
Das ist schön. Ich bin ja großer Fan davon, sich einfach mal vorzustellen, wie es sein könnte. Das macht einen nicht lange glücklich, aber für diesen kleinen Moment. Ne? Es ist für einen kleinen Moment. Das ist schön. Und apropos TV-Duell, das nächste kommt ja. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Nächste Woche Harris-Trump-TV-Duell. Und es gibt Diskussionen, habe ich heute gelesen, darüber, ob das Mikrofon der Person, die gerade nicht spricht, stumm geschaltet werden soll oder nicht.
Ding.
Ja, weil bei Joe Biden, also bei dem TV-Duell war es so und jetzt möchte Harris nicht, dass es stumm geschaltet wird und Trump möchte aber, dass es stumm geschaltet wird.
Was genial ist. Du würdest sofort denken, ja andersrum, damit er nämlich sagen kann, damit er irgendeine Scheiße labern kann, aber wenn er schon sagt, oh nee, können wir bitte, dass man sie nicht so viel hört, weil vor allem, wenn ich rede, ich sehe so dumm aus neben ihr, kann ich einfach meinen Krams hier sagen und ein bisschen mit meinen Händen was zeigen und dann kann sie wieder.
Aber wir haben ja jetzt den Ton gesetzt für heute, wir können ja jetzt jede Theorie äußern, deswegen habe ich auch eine. Ich habe nämlich auch gelesen, dass Joe Biden, ich meine, der natürlich auch, muss man dazu sagen, vermutlich ein bisschen in Erklärungsnot war nach diesem in den Sand gesetzten TV-Duell, aber dass er gesagt hat, dass Trump halt trotzdem dazwischen geredet hat. Es hat nur niemand mitbekommen, weil die Mikrofone aus waren. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass genau das Trumps Plan auch für das nächste wäre. Weil wenn die Mikrofone an sind, sagen natürlich alle, hey, der quatscht dazwischen. Mhm. Aber wenn die Mikrofone aus sind, dann kann er sie aus dem Konzept bringen oder so könnte sein Plan sein. Aber die Leute kriegen es nicht mit und denken nur, ah, guck mal, Kamala Harris ist ja auch verwirrt.
Ja, aber ich glaube, Joe Biden...
Du lässt mich auch nicht in meinem Glauben jetzt, ne? Das sehe ich so auch nicht ein.
Nee, ich glaube, das kann auf jeden Fall sein. Das ist auch bestimmt, du hast einmal recht.
Danke, du bist ein toller Gast, habe ich das schon gesagt.
Ist deine Sendung, du hast auf jeden Fall, das stimmt alles. aber ich glaube, er vertut sich, weil Joe Biden ist, glaube ich, aufgewachsen in einer Zeit, wo man, also der ist ja schon so lange Politiker, da hat man Leute ausreden lassen. Und ich glaube, der war einfach völlig überfordert, dass der die ganze Zeit redet. Ja, ich bin doch dran. Und Kamala Harris ist in die Politik gekommen, als klar war, okay, hier gibt's gar keine Bandagen mehr. Also hier sind Leute einfach offen rassistisch, hier wird einfach alles gesagt. Ich glaube, die ist sehr viel härter im Nehmen als Joe Biden und die ist darauf sehr gut vorbereitet. Ich glaube nicht, dass sie sich auch nur eine Sekunde von Donald Trump aus dem Konzept bringen lässt oder sowas. Ich glaube, der hat keine Chance in einem TV-Duell. Also, wenn man sich das wirklich anguckt, ne, das war das, was eben nicht passiert. Also, bei dem die Leute, die Donald Trump wählen, gucken sich ja nicht dieses ganze lange Video an, sondern die kurzen Schnipsel, die gemacht werden, die dann so aussehen, als wäre sie voll dumm und er voll gut. Das ist auch immer dieses Ding, dass man sagt, nee, weißt du was, wir machen jetzt ein TV-Duell mit dem Höcke und dann sehen die Leute, wie doof der ist. Das machen wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wir müssen die AfD stellen.
Ja, wo man denkt, Bullshit, niemand guckt sich das an. Die gucken sich das an, die Schnipsel, die die AfD selber auf Facebook hochlädt, wo sie sagen, guck mal, wie geil unser Hitler, unser Höcke ist.
Ja, aber das ist wirklich, was sie tun. Also das ist ja auch wieder eine Algorithmusfrage. Das würde ich gerne mal in den Raum fragen. Kriegt ihr solche Videos vorgeschlagen? Also solche, ja? Dann hast du ein paar Mal falsch geklickt wahrscheinlich. Was sagt das über dich aus? Nein, aber das...
Aber es ist krass, wie doll das ist. Mir war das nicht klar. Ich habe ja jahrelang recherchiert für so Sachen und für meine eigenen Videos. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, das ist zu weit. Ich habe ein sehr langes Video machen wollen über, das war das erste Mal, dass dieses Thema hochkam mit, ja, guck mal, die Vergewaltigungen in Deutschland werden größer, weil wir mehr Geflüchtete haben. Also habe ich angefangen, mir das anzugucken, was diese ganzen rechten Medien darüber sagen, was diese ganzen Neonazis da schreiben, was diese Seiten, die das behaupten, habe ich angefangen zu gucken, was sind deren Beweise, habe die recherchiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, als ich eingegeben habe, Zahlen, Geflüchtete, Vergewaltigung, irgendwie sowas. Die erste wirkliche Seite, nämlich die von der Bundeskriminalamt, von der Statistik, kam auf Seite 4 bei Google und davor gab es nur rechte Seiten mit Fakten zu dem ganzen Thema, bis ich gedacht habe, krass, also auf Seite 4 ist echt weit hinten gerutscht, wie sehr ich in diesen Strudel reingeraten bin, in diesem Algorithmus, der gesagt hat, ach, du willst gucken, was die Nazis, du, da habe ich ganz viel hier, was ich dir da mal,
und das Schöne ist
richtig,
ja,
richtig gefährlich.
Genau, das Schöne ist ja, dass eines der Dinge, die sie auch gerne den Öffentlich-Rechtlichen, muss man dazu sagen, aber auch allgemein allen Leuten, die sie nicht mögen, vorwerfen, ist Framing, ihr macht ja Framing. Und das, was sie da machen, ist wirklich, sind Bilderbuchbeispiele dafür. Und zwar mit roten, blinkenden Lettern und ganz vielen Ausrufezeichen. Und ich habe das manchmal, also ich habe es auch ab und zu am eigenen Leib erfahren, das war ganz interessant, weil ich hatte die total gute Idee, hin und wieder öffentlich übers Gendern zu reden. Das ist ganz toll.
Also, da habe ich auch nur gute Erfahrungen mitgemacht,
Sarah. Das ist
toll,
ne? Das ist toll, ne? Ja.
Lieben die Leute.
Ich habe so das Gefühl, wenn man irgendwie Köpfe explodieren sehen will, muss man einfach mal das Wort gendern sagen. Und man macht es irgendwie so.
Nicht mal, da reicht ja. LehrerInnen.
Ja. Ich habe am Anfang der Folge Gästin gesagt. Die Leute haben alles, was du über. Also alles, was wir jetzt sagen, ist egal. Ich habe am Anfang Gästin gesagt und es gibt immer mal Leute, die in die Kommentare schreiben, da habe ich abgeschaltet. Das ist super spannend. Das ist gut, dass sie Kommentare schreiben, weil der Algorithmus zeigt ihnen dann ja keine Videos mehr von mir an. Das ist ganz toll. Aber da ist es jedenfalls, also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe einmal eine Sendung auch darüber gemacht, weil ich dachte, dann können wir endlich mal richtig darüber diskutieren. Und da war aber, da war Luise F. Pusch zu Gast und es war Alicia Joe, die ja so Influencerin halt ist, auch wenn sie mich schon dafür schlagen würde, dass ich Influencerin sage. Aber und dann ist das irgendwie diese YouTube-Bubble gekommen, also YouTuber-Bubble, die... Die sind jetzt nicht alle rechts, aber es gibt schon wirklich viele, die, sagen wir mal, jetzt nicht so richtig progressiv eingestellt sind. Und da merkt man auch, die reißen das aus dem Kontext, die schreiben irgendwie, so und so macht die Bosetti fertig oder furchtbare Jenner. Und ich habe irgendwann mal mit was ganz Schlimmes gemacht. Ich bin total dumm, dass ich das jetzt nochmal öffentlich erzähle, weil das dann vielleicht wieder hochgespült wird. Aber ich bin mal zu Stern-TV gegangen.
Oh Gott, warum?
Und nein. Ich bin... Weil ich einfach nicht, weil mir das nicht gereicht hat, bin ich sogar in meinem Leben schon zweimal zu Stern. Und beim ersten Mal... Das ist,
als hättest du dich einmal mit Durchfall eingerieben und zwei Wochen später gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das... Ich glaube, ich mache das nochmal, um zu wissen, wie sich das angefühlt hat.
Es war total. Aber es war so ein bisschen, ja, aber es ist jetzt der Durchfall von jemand anders, deswegen könnte es ja besser sein.
Genau.
Und beim ersten Mal ging es ums... Nee, ich fange mit dem zweiten Mal an. Ich fange beim ersten Mal an. Das erste Mal, da ging es ums Gendern und ich saß da mit Heinz-Rudolf Kunze, der richtig krass war. Und sein super gutes, also ich bin ja übrigens, um das mal kurz festzuhalten, ich bin ja sehr dafür, dass das alle so ein bisschen machen, wie sie wollen. Ich gender übrigens auch komplett inkonsequent. Ich finde aber Sichtbarmachung wichtig so. Ne? Und das habe ich versucht rüberzubringen. Und dann hat Heinz-Rudolf Kunze das, wie man sagen muss, wirklich sehr, sehr gute Gegenargument gebracht, dass ihm körperlich übel wird vom Gendern. Und da habe ich gedacht, ach ja, krass, ja, stimmt natürlich. Und dann Ja, weil er hat das auch mit etwas mehr Impulsivität, also er hat das, es war ihm wie übel und Seuche und keine Ahnung,
gegeben. Ja, aber dann muss ich Sachen, ja, dann würde ich es lassen. Also das ist es mir nicht wert.
Dass es ihm schlecht geht, ne? Habe ich auch also gedacht, der arme Mann.
Wenn die Frage ist, sollten wir vielleicht diese Tausenden und Abertausende non-binäre Menschen in Deutschland sichtbar machen? Ja, aber zu welchem Preis, ist die Frage.
Für Heinz-Rudolf Kunze.
Und wenn es dem Heinz-Rudolf hochkommt.
Das geht nicht.
Da wird Deutschland hellhörig, sag ich mal.
Ich bin also im Nachhinein durchaus einsichtig. Aber es gab eben die Situation, dass...
Dann hast du dir gedacht, weißt du was, das mache ich nochmal. Dass ich diesmal anderes Thema...
Ja, genau. Ja, das wird gleich nur besser. Aber die haben dann am Ende, die machen dann so eine Abstimmung. Und die haben tatsächlich, also... Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht über diese Sendung abhaten, aber ehrlich gesagt doch.
Ist auch zu
also
spät
was für eine
jetzt.
Scheiße. Ganz ehrlich, das hat nichts mit vernünftiger Debattenkultur zu tun. Was die da nämlich machen, ist, die machen am Ende eine Abstimmung unter ihren Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich. Und die war halt wahnsinnig gegen Gender, natürlich ganz, ganz, ganz
doll. Was? Das kann ich nicht
und
glauben.
Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben mir, das war nach einer Werbepause, und sie haben mir vorher gesagt, dass ich dann aber nicht mehr im Studio sitzen darf. Das heißt, ich konnte auch nicht mehr reagieren, ich konnte auch nichts mehr sagen. Und was dann, um den Bogen zu schlagen zu Framing und so, was dann passiert ist, dass die Hater da im Internet, die haben das zusammengeschnitten, so als würde ich da noch sitzen. Und irgendwie so, ich weiß nicht, was, so geschlagen gucken. Das heißt, die haben wirklich dieses Video komplett, ich saß nicht mehr im Studio und sie haben das trotzdem gemacht. So, das war das Erste und das Andere ganz kurz. Da ging es um Klimaproteste und dann saß ich da mit...
Du, das ist ein Thema, da würde ich immer zu Stern-TV mehr gehen.
Ja, das ist super. Und da saß eine von der letzten Generation und eine Grünen-Politikerin, von der mir gerade der Name nicht einfällt. Und...
Heinz-Rudolf Kunze, dem es hochgekommen ist. Aber auch nur Schweinefleisch ist ihm hochgekommen.
Nein, Oliver Pocher.
Oliver Pocher, klar. Wen fragst du beim Thema Klimaschutz anderes als Oliver fucking Pocher?
Ja, weil klar. Die bei Stern-TV einfach denken, hey, wir wollen mal so richtig vernünftig über ein Thema reden. Ne?
Immerhin war er nicht in der Gender-Folge. Das war das Einzige, was ich denen zugute halte.
Ja, vielleicht haben sie dazu auch noch ein paar gemacht. Aber das war jedenfalls ganz wundervoll. Wir haben uns sehr gestritten. Ich habe auch in der Sendung gefragt, was er eigentlich hier macht. Aber das fand er nicht...
Also, das ist richtig.
Oh, ey, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich habe es auch nicht wirklich geschafft, ruhig zu bleiben. Ich habe aber, wir kommen komplett vom Thema ab, ne? Aber ich habe versucht, in der Sendung einmal zu sagen, Leute, wir haben ja jetzt, also es war in dieser Zeit, wo wir wirklich monatelang nur über die letzte Generation und Protestformen geredet haben. Und ich habe gesagt, hey Leute, wollen wir nicht vielleicht jetzt, wo wir hier gerade so zusammensitzen, den Moment mal nutzen und nicht nur über die Proteste reden, sondern über den Klimawandel? Und dann hat Mareile Höppner, die das sehr nette Moderatorin, aber sie hat halt dann irgendwie gesagt, ja, aber mal kurz noch zu den Protestformen. Und dann ging es halt weiter. Also ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Und ich glaube, ich mache das vielleicht gar nicht mehr, oder?
Ich weiß nicht, was du bisher für BeraterInnen hattest, aber wechsel die. Also
ich habe keine.
Ja, also dass dir irgendjemand in deinem Umfeld sagt, wenn du sagst, ach, nächste Woche überlege ich zu Stern-TV zu gehen nochmal jetzt, dass da jemand sagt, nee.
Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe vorher das Publikum gefragt. Ich hatte vorher irgendwie so eine Dreitagestour.
Ja, aber natürlich denken die sich, auf jeden Fall.
Es war
die
Hälfte,
ja
Hälfte.
Nicht mit.
Sie haben überhaupt nicht geholfen. Es war Hälfte, Hälfte. Ich habe aber gerade eine Idee. Du hast ja Personenschutz, ne?
Ja,
und ich will jetzt
muss,
dich da,
also,
da nicht hinschicken.
Man muss das
aber
ein bisschen runterspielen. Mein Personenschutz ist Oliver Pocher. Also das ist nicht... Ich habe mir gedacht, wenn jemand qualifiziert... Ich liebe es, dass bei Klima er eingeladen wird.
Das ja,
ist
der ja, hat irgendwelche Posts über sein Auto
das
gemacht.
Das ist so
und dann
gut. Es ist, als würdest du sagen, wir haben eine Sondersendung zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Wir haben Detlef die Soest haben wir eingeladen, um einmal zu fragen, wie ist das dann Standpunkt zu?
Ich wollte aber auch wirklich nicht dich in die Sendung schicken. Ich dachte nur, dein Personenschützer vielleicht, weil du meintest, der kann auch einfach mal...
Ah, der ist super, aber ich glaube, der ist geheim. Das ist wie so ein Ninja. Ich weiß selber nicht, wie der aussieht. Der ist hier, der könnte überall, unterm Sofa, zwischen den Teppichflosen.
Der ist auch jetzt in diesem Moment auf dieser Bühne.
Ja.
Man weiß, er ist der Teppich.
Ja.
Sehr schön. Bei welchem Thema waren wir denn eigentlich? Warum haben wir uns, worüber haben wir geredet?
Wir sind sehr viel hin und her. Wir waren erst dann noch bei Trump und sowas und dann kam aber schnell raus, dass du mehrmals bei Stern-TV warst. Und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir die Sendung nur noch darüber, bitte.
Ja, ich glaube, ich mache all meine
Sendungen
fortan.
Weil das ist eigentlich keine Sendung, Sarah. Wir haben uns hier alle, es ist eine Intervention. Wir haben uns hier alle eingefunden. und möchten einmal sagen, Sarah, wir vermissen dich. Wir vermissen dein altes Ich. Bitte komm zurück zu uns. Und geh nicht mit so scheiß Stern-TV. Geh zur Mini-Playback-Show meinetwegen und erzähl da irgendwas über das Gendern. Aber
als Kind wollte ich nie, aber ich glaube, jetzt würde ich es tun. Oh. Ist es schön. Okay, wer gewinnt die US-Wahl? Um mal hier zu fröhlich rumzukommen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube tatsächlich, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube tatsächlich, dass Harris das gewinnt. Und es war einfach nur deswegen, weil, also Donald Trump hat eine Menge Leute hinter sich, aber ich glaube, es gibt mehr Leute, die nicht mal Harris gut finden, aber die wissen, okay, das ist richtig scheiße. Also nicht nur, weil, oh, der ist doof oder, oh, der ist rassistisch, sondern ich glaube, so langsam geht den Leuten auf, was der wirtschaftlich angerichtet hat. Und das war nicht gut. Und ich glaube auch, diese Awareness für Klimawandel und all der Krams wird ein bisschen mehr. Also ich glaube, es werden genug Leute gegen Trump wählen und nicht mal für Harris.
Ich finde das schön, wie hoffnungsvoll du bist.
Ja, ich weiß.
Mhm. Ich würde gerne die Frage auch mal in den Raum stellen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich frage, so wer glaubt, dass Trump gewinnt und dann applaudieren und wer glaubt, dass Harris gewinnt und dann applaudieren. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr für beide applaudieren wollt. Deswegen, wir haben ja am Anfang schon Geräusche geübt. Ihr könnt die Geräusche machen, die ihr wollt. Hauptsache, ihr macht es quasi im richtigen Moment sehr laut. Wer von euch glaubt, dass Donald Trump die nächste US-Wahl gewinnt? Wer von euch glaubt, dass Kamala Harris die nächste US-Wahl gewinnt? Ich glaube, das waren einfach dieselben Leute, die aber andere Geräusche gemacht haben. Aber ich finde es schön. Ich finde es einen schönen Abschluss für diesen Podcast, einfach weil es so hoffnungsvoll ist. Ne? Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch. Denn wir haben ja wie jedes Mal bei Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast, noch das hier.
Eine letzte Frage.
Ich finde die Art und Weise, wie er das jedes Mal sagt, so spooky.
Die ist super spooky,
eine
aber die ist auch so schön.
Eine letzte Frage hätte ich dann noch. Und du weißt, ja, und dann isst er mich auf.
Wenn es ihm schmeckt. Also wir haben, wir machen das normalerweise so, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht hat ja von euch jemand eine Frage. Also die Idee ist, dass eine Frage an Moritz geht und eine Frage an mich geht. Und da melden sich Leute. Da
ja, das ging sehr schnell. Die Person, die auch sehr viele von diesen komischen Videos in ihrem Feed hat, möchte gerne eine Frage stellen.
Das ist gut. Wir machen, doch, wir fangen mit ihr an und dann kommst du, weil wir haben ja zwei.
Ich hätte eine Frage. Weshalb genau ist es, dass wir gerade sagen, dass um rechte, absolut widerliche Politiker, dass diese Leute nicht an die Macht kommen, müssen die links sind, viel mehr mit Konservativen etwas machen und dann dadurch auch Kompromisse machen, was Menschenrechte und so angeht? Weshalb genau ist das gerade der Trend geworden?
Genau,
das ist eindeutig
Sarah.
Eine Frage an dich. Moment, wir müssen kurz, bevor du dieses Mikrofon abgibst, ist das, oder wir klären, ich frage dich das, ist das ein Trend gerade? Ist das deine Wahrnehmung?
Ich glaube, wir sprechen vor allem vom Bündnis Sarah Wagenknecht, ne? Wo das auf jeden Fall, also was heißt ein Trend? Ein Trend ist was von, es hat ja was von sehr lange, und das ist, also so lange gibt es sie noch nicht, ne? Dieses Bündnis. Aber ja, das ist gerade, ich glaube, gerade ist die Idee, das, was die CDU schon seit 10 Jahren macht, zu sagen, naja, wir müssen jetzt hier, der Platz, der rechts noch von uns ist und vor der AfD, den müssen wir ausfüllen. Sarah Wagenknecht macht nicht exakt das Gleiche, aber am Ende des Tages sagt sie auch, ja, ich sage ja, ich würde jetzt nicht, wenn die Sachen, die die fordern, klug sind, würde ich mich denen natürlich schon anschließen. Und ich glaube, es ist ein bisschen Verzweiflung, dass das der Trend ist. Also weil alle anderen Ideen hat man das Gefühl, das fruchtet nicht wirklich. Es gibt keine aktive Linke in Deutschland, die eine Partei hat, die in irgendeiner Art und Weise irgendwas mitbestimmen darf. Selbst wenn es die Idee davon gab, hat man die jetzt durch zwei geteilt, weil Sarah Wagenknecht eine zweite Partei aufgemacht hat. Und es gibt schon diese Hoffnung von, glaube ich, einigen Linken von, naja, die Sarah Wagenknecht, das war nur Spaß, was sie dann immer gesagt hat. Die ist eigentlich echt cool und vielleicht kriegt die genug Stimme, um auch was mitzuentscheiden. Aber ich glaube, diese Idee von, wenn wir als Linke irgendwas mitbestimmen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten mit den Leuten, die wir eigentlich scheiße finden, ist einfach nur Verzweiflung und der Antrieb von, Naja, das ist ja irgendwie, das soll ja auch mein Beruf ist, PolitikerInnen zu sein. Ich kann ja jetzt nicht den Rest meines Lebens in der Opposition sitzen. Wie traurig ist das denn? Vielleicht schaffe ich es irgendwie nochmal, irgendwie bei irgendwas mitzubestimmen. Ich glaube, es ist einfach, die Linken haben aufgegeben. Ich glaube, das ist es.
Gerade waren wir noch so positiv.
Ich war der Positive,
schon ist vorbei.
Ne?
Schon
Aha, vorbei. War nur Spaß. Das ist der Masterplan, den wir uns ausgedacht haben.
Aber weißt du, es ist auch leichter, weil wir haben ja gerade, du hast so schön optimistisch auf den US-Wahlkampf geschaut, ne? Und jetzt auf die deutsche politische Landschaft schaust du nicht ganz so positiv.
Naja.
Das aber das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass die USA gefühlt so weit weg sind, was ja Quatsch ist, ne? Aber es ist ein bisschen so, als würden wir irgendwo stehen und über dem Meer einen Tsunami beobachten und denken, ja, wow, das ist aber spannend. Und dann kommt die Riesenwelle auf uns zu, aber noch sehen wir die nicht.
Und ich bin Comedian. Es ist meine Aufgabe, euch kein Scheißgefühl zu machen. Und als das bin ich hier. Deswegen kann ich dann sagen, oh Mensch, das wird alles nicht so schlimm und vielleicht gibt's das noch. Natürlich, wenn ich persönlich daran denke, was wirklich passiert in diesem Land, klar, habe ich auf jeden Fall Schiss, weil es um unser Leben zum Beispiel geht und weil wir mit Personenschutz leben, weil wir eine dermaßen entfesselte rechte Gruppierungsansammlung in diesem Land haben und das Unsagbare so sagbar geworden ist und die Schritte, die gemacht werden können, wie zum Beispiel, da ist ein Christopher Street Day, dann machen wir jetzt eine öffentliche Neonazi-Demo dagegen. Also diese öffentliche Gewalt, diese Einschüchterung wird immer und immer völlig normaler, salonfähiger. Wir wählen jetzt einen Neonazi, vielleicht einfach mal zum Landtagspräsidenten in Thüringen, dass das für einige Menschen richtig lebensgefährlich wird. Für uns nicht, weil wir sind immer noch deutsch und wir sind weiß und wir haben Pass. Für uns ist es einfach. Aber für sehr viele Menschen in diesem Land heißt das, dass sehr, 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 sehr schlimme Sachen passieren werden. Und das kann ich auch in dem Podcast sagen, aber das ist so ein bisschen, naja, ist das mein Job? Ich bin am Ende des Tages Clown, also sage ich lieber, nein, das wird super, Leute. Lass uns wenigstens bis morgen so tun, als wäre es nur ein Spaß.
Ich stelle jetzt nicht die Frage laut zu, was das mich macht, sondern wir gehen über zur nächsten Frage. Du hattest noch eine.
Ja, also ich habe eine Frage dann an Bosetti, wollte ich dir stellen. Und zwar, du redest ganz oft von diesem Wir. Also wir tun was gegen den Klimaschutz, aber wir wählen auch rechts. Und das ist immer, man fühlt sich immer mitgemeint, aber man fühlt sich immer nur bei den Sachen mitgemeint, die man auch wirklich mitgemeint ist. Kann man dann wirklich bei dem Allen so von dem Wir reden? Weil das ist ja dann so Verallgemeinerungen.
Da würde ich gerne eine halbe Stunde drüber reden. Ey.
Ja, möchtest du darauf antworten?
Nee, gar nicht. Das ist deine Sendung, Sarah.
Ach so, das hatte ich kurz vergessen. Du bist ein wahnsinnig guter Gast, habe ich das schon erwähnt. Ja, ich denke viel über dieses Wir nach. Aber ich glaube, dass das Wir, auch wenn es verallgemeinernd sein mag in einigen Momenten, dass das total wichtig ist. Und ich glaube, dass das nicht nur wichtig ist, weil wir... Und ich meine in diesem Fall wir als Gesellschaft. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dann ganz oft so wir als Gesellschaft zu sagen.
Ja.
Oder zu, ne? Damit man weiß, was ich meine. Aber ich meine nicht nur dieses, ach, wir brauchen das Wir-Gefühl, wir schaffen das oder so. Sondern ich meine tatsächlich auch, dass wir alle in dieser Gesellschaft uns mit verantwortlich fühlen. Und wenn man immer nur die sagt, dann ist es natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt irgendwie eben zum Beispiel, als ich eben gesagt habe, wir belohnen sowas wie den Populismus von Friedrich Merz, dann kann das tatsächlich sein, dass wir hier eine statistische Unwahrscheinlichkeit haben und gar nicht so viele CDU-Wählerinnen und Wähler in diesem Raum sind. Das könnte möglicherweise sein. Ich kann ja mal die Runde fragen, wer wählt hier CDU? Mal Hände hoch. Tatsächlich, da wählt jemand CDU.
Person.
Mich würde wahnsinnig interessieren, vielleicht könnte ein Mikrofon sich mal kurz in deine Richtung bewegen. Und ich meine es ohne Häme und ich meine es ganz ernst, weil es mich wirklich interessiert. Für mich ist es einfach, ich bin ja der CDU jetzt gar nicht so zugetan. Hier weiter vorne, du müsstest deine Hand vielleicht mal kurz heben, weil sonst findet das Mikrofon dich nicht. Ich bin der CDU jetzt tatsächlich inhaltlich auch nicht so zugetan. Für mich ist es halt so total einfach, Friedrich Merz doof zu finden. Wenn du aber CDU wählst,
ja, ich wollte gerade sagen,
bist du ja in einer anderen Situation.
Man muss da auch unterscheiden zwischen Friedrich Merz und der CDU wahrscheinlich.
Ja, aber was mich interessieren würde, ist, ob du, absolut, aber mich würde halt interessieren, ob du findest, dass Friedrich Merz ein guter CDU-Vorsitzender ist. Und ich meine das ohne Häme, es interessiert mich wirklich. Sie denkt nach, für alle, die sie nicht sehen.
Sie denkt nach, weil sie sehr mit sich gerungen hat, als die ganze Genese, die dazu führte, warum er CDU-Vorsitzender wurde, wie das eben, wir haben ja mehrere Vorsitzende zuvor auch gehabt und haben ja uns da häufiger drüber Gedanken gemacht und er ist es jetzt geworden. Und da gehört es für mich dazu, wenn ich einer Partei angehöre und wenn ich dem nahestehe, dass ich da dann auch gewisse Sachen einfach mittrage. Und die CDU ist ja nicht nur Friedrich Merz.
Nee, natürlich nicht. Aber das war jetzt, ich meine, es ist gar nicht böse, aber es war nicht direkt eine Antwort auf meine Frage.
Aber also zu sagen, ich ja doch schon. Also was sie gesagt, also was dieser Mensch da gesagt hat, ist, naja, also nee, finde ich auch nicht geil, aber ich bin Teil der
CDU.
Nein,
das hat sie aber nicht gesagt. Ich meine, ist er ein guter Vorsitzender? Ist er ein guter CDU-Vorsitzender? Ist er derjenige, den wir im aktuellen Diskurs an der Spitze der konservativen Partei, die wir ja brauchen in diesem Land, den wir dringend brauchen, nicht zuletzt, damit nicht alle nach rechts abrücken, ist er an der Spitze dieser Partei die beste Besetzung? Oder eine gute Besetzung würde mir ja reichen.
Sie lacht für alle, die für die Einschränkung des Besseren zu gut. Er ist die Besetzung, die wir gerade haben.
Okay.
Aber also ja, also ich, ehrlich gesagt, was...
Also dein, Personenschützer wüsste jetzt, was sie gesagt hat. Ich wollte es nur ein bisschen direkter hören.
Aber also ich verstehe das absolut, weil was gesagt wurde ist, das ist scheißegal, ob ich den gut oder schlecht finde. Ich will die CDU, weil ich hinter der CDU stehe. Und ob der gut oder schlecht ist, ist für mich völlig egal, wie ich das finde. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wir, also wir können auch sehr viel über dieses Wir sprechen, das sehe ich ja genauso wie du, Sarah. Komplett anders. Aber ich finde es auch, also was du sagst, ist, das ist für mich völlig, also das ist nicht unerheblich, aber du engagierst dich vielleicht in dieser Partei, das ist jetzt für dich immer schon deine Partei gewesen, du sagst sogar wir und das ist unser Vorsitzender, also bist du auch noch Mitglied in dieser Partei und es ist, wenn man ehrlich ist, komplett egal, wie du Friedrich Merz findest. Es ändert absolut nichts auf der Welt, was deine Meinung zu Friedrich Merz ist und ich finde das okay zu sagen, ja, und dann ist das auch einfach okay, dass das völlig egal ist, wie ich den finde. Ich achte darauf, dass ich hinter dieser Partei stehe.
Ja, aber das ist ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ich finde auch ganz ehrlich nicht, dass du jetzt, also mich wundert, dass du keine eindeutige Meinung zu Friedrich Merz hast, wenn du in der Partei bist. Aber ich finde nicht, dass du moralisch verpflichtet bist, die zu haben. Das ist also total okay. Mein Impuls zu fragen war ja nur, weil ich eigentlich deine Meinung zu Friedrich Merz interessanter finde als meine. Weißt du, weil ich habe es leicht in dem Sinne, weil es wirklich eben auch einfach nicht meine Partei ist. Also ich habe keine Partei, möchte ich noch dazu sagen.
Welche ist deine Partei?
Auch die CDU ist nicht meine Partei. Und ich stimme mit vielem auch gar nicht überein. Also es ist so einfach, ihn doof zu finden.
Ja, klar.
Und ich kann mir eben vorstellen, wenn du in der Partei bist, dass du doch irgendwie eine Haltung zu dem Vorsitzenden haben würdest, aber nicht müsstest. Wie auch immer.
Nein, also am Ende des Tages, die Aufgabe eines Parteivorsitzenden, wenn man hardcore in einer Partei ist, ist, das ist ein bisschen wie ein Stürmer beim Fußball. Der soll hier möglichst viele Tore schießen und Friedrich Merz soll dafür sorgen, dass diese Partei möglichst viele Prozente bekommt. Das ist die Aufgabe.
Ich bin wirklich wahnsinnig dafür, dass wir Politik weniger wie Fußball behandeln.
Weil das ist das Gefühl, was es ist.
Ja, das ist, was es ist, aber das ist auch schon wieder... Das ist schon wieder so ein unglaublicher Zynismus, dass Politik halt so ist. Wenn Politik anders funktionieren würde, wäre die Welt so viel besser.
Ja, weißt du? Klar. Wenn wir alle in anarchistischen Syndikaten leben würden, wäre es auch alles viel einfacher. Aber so ist ja nicht die Realität. Deswegen, ich finde auch, man sollte das nicht wie Fußball behandeln. Aber es ist nun mal wie Fußball. Es geht nicht darum, was diese Menschen sagen oder was der Vorsitzende ist. Sondern am Ende sagt man, da ist eine Prozentzahl. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Also auch was ihr bisher gesagt habt, ne? Ja, müsst ihr jetzt auch nicht machen. Das war ein Wahlversprechen. Ob ihr das macht, drauf geschissen. Aber jetzt habt ihr die nächsten 4 Jahre. Tobt euch aus, Leute.
Aber Moritz, deswegen ist es nicht egal. Also das bedeutet nicht, dass es egal ist, wer Vorsitzender ist. Und da, also, weißt du, dass wenn ich jetzt sage, es wäre so viel schöner, wenn die Politik anders funktionieren würde, dann klingt das weltfremd. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich die Realität nicht anerkenne. Das bedeutet bloß, dass mir die Realität oder das, was sein könnte, nicht so egal ist, dass ich damit aufhöre, den Ist-Zustand zu kritisieren.
Ja. Ja.
Ja.
Deine Sendung.
So, ich schnell erwähnt, dass Moritz ein wahnsinnig guter Gast ist.
Ja, ich habe nur auf die Uhr geguckt und habe gesagt, wir sind schon 8 Minuten drüber.
Ja, wir sind vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich auch einfach voll den Fehler gemacht habe gerade. Normalerweise sind diese letzten Fragen, aber ich sage es immer dazu, gar nicht unbedingt politisch.
Nee.
Ne? Das sind immer so die gute Laune persönlichen Fragen, so hey, was isst denn du gerne?
Ich hatte mich auch gefreut auf so ein seichtes Ende.
Das ist nicht passiert, aber das ist ja auch irgendwie gut, weil wer mag, oh, das ist jetzt, okay, na gut, eine noch, weil du aufzeigst und zugleich ein Mann von hinten auf dich drauf zeigt. Ihr merkt, die Meinung einer Frau allein reicht mir nicht, aber wenn ein Mann sagt, nimm die dran, dann mache ich das. Nein, ich hätte das auch sonst gemacht. Aber
also was natürlich einfach nur eine Kritik am Ist-Zustand ist.
Natürlich. aber okay, danach sind wir, ja, danach also hören wir dann wirklich mal auf.
Ja, aber ne? Es war dieser Person wirklich wichtig, augenscheinlich.
Ja, genau. Ja. Okay, bitte.
Hi Sarah, hi Moritz.
Hi.
Und zwar, weil ich die Postcards dann höre, weiß ich ja, dass es ja auch eine andere Richtung Frage am Ende ist, die letzte Frage. Und ihr kommt ja beide aus den Ferien und Urlaub. Ich würde mal euer schönstes Erlebnis mit euren Kindern eigentlich wissen.
Ich liebe es.
Puh, das ist jetzt aber plötzlich sehr persönlich.
Ja.
Ich muss zugeben, es macht jetzt überhaupt keine bessere Laune, aber ich habe voll das blöde Kind. Nein, ich habe voll das tolle Kind. Nein.
Mein Kind fühlt sich sehr zur AfD hingezogen, wollte ich nochmal.
Und es ist noch nicht mal 5. Ich muss, um das zu erklären, leider ein bisschen zurück zu diesem Hass und zu kommen und der Sicherheitssituation und allem. Ich habe mir angewöhnt, oder ich musste mir das andere gar nicht abgewöhnen, ehrlich gesagt, aber wirklich nicht so richtig über mein tatsächliches Privatleben so richtig zu sprechen. Also ich spreche nicht darüber, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ich habe wohl allerdings schon häufiger öffentlich gesagt, dass ich ein Kind habe. Und manchmal rutscht mir auch ein Satz raus, gebe ich zu. Das liegt allerdings ein bisschen daran, dass ich ja, ist ganz verrückt, aber ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so war, bevor sie Kinder gekriegt haben, aber ich bin so dick geworden. Und ich war schwanger, das war völlig verrückt. Und dann hat man das ja gesehen auch. Und dann hatte ich die Wahl damals vor 5 Jahren, ob ich nun einfach ein Dreivierteljahr ungefähr oder ein halbes Jahr nicht auftrete und es geheim halte oder ob ich sage, scheiß drauf, ich trete auf und dann kriegen die Leute natürlich auch mit, dass ich schwanger bin. Was übrigens auch wieder lustigen Hass, so kann man doch nicht ins Fernsehen gehen, sowas will ich doch nicht sehen, sehr lustig. Ich versuche aber trotzdem, das so ein bisschen so wirklich private Erlebnisse mit meinem Kind nicht in der Öffentlichkeit zu erzählen. Ich kann aber so viel sagen, es ist voll das gute Kind. Richtig cool. Voll gelungen. Jetzt du.
Ja, also ich bin jetzt ehrlich, also mein Leben fängt erst an im Juni, wenn ich nicht mehr arbeite. Und dann Sommerferien sind. Also ehrlich gesagt, ich will jetzt gar nicht, ich habe jetzt keine eine Situation, sondern, aber ich glaube, der Moment, wenn man irgendwo im Urlaub ist und man abends da sitzt und merkt, ja krass, die Kinder spielen alle zusammen. Weil ich hab 3 Kinder und wenn Schule ist, dann sind alle genervt zwischendurch und dann hauen die sich und dann wird gestritten. Und sobald Ferien ist, ab Tag 3, tun die so, als wären sie beste Freundinnen. Und ich sag mal, da halte ich die ja nicht auf, ne? Also... Deswegen, ehrlich gesagt, der Urlaub, also fast jede Erinnerung ist schön mit meinen Kindern im Urlaub, weil ich...
Im Urlaub, hat er dazu gesagt.
Ja.
Aber ansonsten sehr schöner Satz.
Ja, natürlich, es ist viel stressfreier. Du bist in einem Land, wo die Sprache nicht kennen. Also die müssen sich an dich wenden immer und sind mega dankbar, weil die merken, ich komme gar nicht klar hier. Deswegen ist es immer, man kann auch, ja, Liebe kann auch fesselnd wirken.
Wenn das kein Abschluss dazu war für diesen Podcast, weiß ich es auch nicht. Das war Bosettis Woche für heute. Ich sage es jedes Mal und ich sage es diesmal auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft Bosettis Woche natürlich auch abonnieren, sehr gerne. Und weil es ja 2 Wochen dauert bis zur nächsten Folge, die nächste Folge kommt am 13. in 2 Wochen, das ist Freitag der 13. Sehr schön, dann sind Freddy und Jakob zu Gast. Das wird sehr cool, den kennt ihr bestimmt alle aus dem Fernseh Extra 3. Aber weil das ja noch 2 Wochen dauert, müsst ihr natürlich dazwischen andere Podcasts hören. Ihr könntet zum Beispiel einen Podcast hören, der hat den verrückten Namen Talk ohne Gast. Das ist der Podcast von Moritz Neumeier und Till Reiners. Keine Ahnung, wer das sein soll.
Mhm. Genau, das ist mein Podcast zusammen mit Tim Schneiders. Der ist im RBB, läuft der.
Der läuft im RBB?
Bei Fritz.
Bei Fritz, oh wie schön. Wann kommt die nächste Folge?
Das läuft, ich habe keine Ahnung. ja, ich glaube auf dem Freitag. Ja, ich höre gerade, ich gehe gerade rein. Ja, läuft wohl, wir laufen wohl freitags.
Ja, das ist doch super. Dann hört ihr euch das an. Und am Freitag danach, seid ihr wöchentlich?
Ja, oder? Ja, wir laufen wöchentlich.
Das heißt, am Freitag danach müsst ihr dann leider 2 Podcasts hören, denn dann kommt die neue Folge von Bosettis Woche, so heißt dieser Podcast nämlich. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Moritz.
Danke,
das hat Spaß Einladung. Gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr schön mit euch. Dankeschön.
Extra 3. Settis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.